Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir spekulieren heute, wie das Feuilleton der Zukunft aussehen könnte. Christoph Winter im Gespräch über den Band Small Critics zum transmedialen Feuilleton der Gegenwart. Und es geht um eine Novelle des Schweizer Autors Lukas Meisel. Tanners Erde erzählt von einem Bauer, den ein unerhörtes Naturereignis jäh aus seiner Routine wirft. Und dann haben wir noch, wie jeden Montag, einen Sommerklassiker unserer Redaktion im Programm. Im Studio begrüßt sie Nora Karches. Lukas Meisel wurde 1987 in Zürich geboren. Er absolvierte zuerst eine Lehre zum Drucker. Dann studierte er am Literaturinstitut in Biel in der Schweiz. 2020 erschien sein erster Roman Buch der geträumten Inseln. Ein Jahr später, 2021, las er auf Einladung des Jurors Philipp Tingler bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Jetzt legt Lukas Meisel eine schmale Novelle vor, eine Dorfgeschichte um eine wundersam unerhörte Begebenheit. Shirin Tsotsitravala stellt Lukas Meisels Novelle Tanners Erde vor.
Als der Bauer Ernst Tanner eines Morgens erwacht und seine Kühe auf die Weide treibt, staunt er nicht schlecht. Dort, wo sich sonst Land breit macht, klafft ein Loch, ein großes Loch.
Als hätte ein Riese mit einem Bohrer hantiert.
Erst muss Tanner lachen, dann begreift er den Ernst der Lage. Als er am nächsten Tag wiederkommt, sind es schon zwei Löcher. Sie markieren die unerhörte Begebenheit, laut Goethe kennzeichnend für Novellen. Und eine solche legt der Schweizer Autor mit Tanners Erde vor. Im Mittelpunkt steht besagter Bauer, den Lukas Meisel eindrücklich beschreibt.
Die Arbeit hat seine Hände riesig gemacht. Richtige Fleischhände sind das, die greifen, drehen, stoßen, heben. Wer seine Hände kennt und sie sich ruhend vorstellen will, schafft das nicht. Natürlich haben sie manchmal nichts zu tun, nichts zum Greifen, Drehen, Stoßen, Heben. Dann hängen seine Hände runter und zucken wie schlafende Hunde.
Ein starker Mann, dieser Ernst Tanner. Lukas Meisel heftet sich an seine Fersen und schickt ihn zu Beginn gleich in den Stall zu den Kühen. Die meisten heißen wie Frauen, alle aber werden von Tanner hofiert. Ein paar Seiten später ist dann schon von den alltäglichen Nöten der Milchbauern die Rede. Die Überproduktion, der Preisverfall, der Milchsee. Wie soll das bloß weitergehen? Den vielbeschworenen Strukturwandel versinnbildlichen die wie aus dem Nichts auftauchenden Löcher auf Tanners Erde aufs Schönste. Wobei es kein Zufall sein kann, dass man sich schlecht merkt, ob die Novelle nun Tanners Erde oder Tanners Ende heißt. Beides passt. Löcher klaffen dabei nicht nur auf der Textebene, sondern auch im Schriftbild, das halbkreisförmige Aussparungen aufweist. Einerseits eine nette Spielerei, andererseits auch etwas peinlich konkret. Schon in seinem zu Recht hochgelobten Debütroman »Buch der geträumten Inseln« ziehen vielerlei Zeichnungen weitere Bedeutungsebenen ein. In Tanners Erde allerdings bestechen die Gedanken des Erzählers zu Löchern aller Art weit mehr als das ungewöhnliche Layout.
Es gibt Löcher in Wänden, in Kleidung, in Käse, in Körpern. Die Löcher im Körper haben unterschiedliche Aufgaben, aber über sie zu sprechen verbietet der Anstand. Und vielleicht ist das der Grund, warum Tanner nicht über das Loch in seinem Acker sprechen wird. Loch ist Loch und über Löcher spricht man halt nicht. Außer über das Loch im Herzen. Das ist ein Fehler, den die Natur manchmal macht. Zum Glück gibt es Wege, das Loch im Herzen zu reparieren. Tanners Herz hat kein Loch, bloß sein Land. Ob das nicht aufs Gleiche rauskommt, muss sich zeigen.
Besser kann man den Inhalt des Buches nicht zusammenfassen. Die Erklärungen führen Kurt Tucholskys legendäre Überlegungen zur soziologischen Psychologie der Löcher herrlich fort. Tucholsky beginnt mit dem Satz:
Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist.
Und stellt später fest, dass das Merkwürdigste an einem Loch der Rand sei. Für diesen interessiert sich auch Meisel, mehr aber noch für den Abgrund, den das Loch in Tanners Leben reißt. Ort des Geschehens ist ein Dorf in hügeliger Landschaft, Huswil. Noch kennt es niemand, doch die Löcher könnten ihm einen Bilbao-Effekt bescheren, sprich viele Schaulustige anlocken. Der Bauer Tanner ist eine Art Hiob und in seiner Unbeirrbarkeit wesensverwandt mit Melvilles Bartleby. Ein armer Kerl, der nicht weiß, ob die Löcher nun ein Zeichen oder eine Prüfung sind. Meisel erzählt von ihm in einfach klaren Sätzen, in denen Dialekt anklingt und Poesie. Einmal ist die Rede davon, dass sich Tanners Frau Marie womöglich die Seele verstaucht habe. Apropos Marie, dem Autor gelingt es immer wieder, auf knappsten Raum die Liebe einzufangen.
Im Haus knarrt es leise. Marie öffnet die Tür. Sie nimmt ihn am Arm, er schüttelt den Kopf. Sie umarmen sich, beginnen, sich zu wiegen. Es schaut aus, als würden sie langsam, ganz langsam tanzen.
Mit solcher Art kleinlauten Sätzen erzählt Meisel wundersam von Existenzbedrohung und Notstand. Tanners Erde ist eine ebenso schöne wie schmale Erzählung, eine Novelle, eine Dorfgeschichte, ein Eheroman im kleinen Maßstab und hoffentlich nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum nächsten großen Roman.
Shirin Tsotsitravalla über Lukas Meisels Novelle Tanners Erde. Erschienen im Rowohlt Verlag, 121 Seiten, kosten 22 Euro. Jetzt haben wir einen neuen Sommerklassiker aus unserer Reihe der herausragenden Bücher nach 1945 für Sie. Heute hat ihn meine Kollegin Anne Kolik ausgesucht und sie nimmt uns mit ins Rione, ins neapolitanische Stadtviertel.
Sommerklassiker. Meine geniale Freundin von Elena Ferrante.
Elena Ferrante ist ein Mysterium. Nicht nur, weil niemand weiß, wer sich hinter dem Pseudonym der italienischen Bestsellerautorin verbirgt, sondern auch, weil ihr etwas schier Unglaubliches gelungen ist. Am Anfang eines Romans so viel Spannung zu erzeugen, dass sie die Lesenden nicht mehr loslässt. Über mehr als 1500 Seiten und 4 Bände ihrer neapolitanischen Saga.
Heute Morgen hat mich Rino angerufen. Ich dachte, er wollte wieder einmal Geld und wappnete mich, es ihm zu verweigern. Doch der Grund seines Anrufs war ein anderer. Seine Mutter war unauffindbar.
Kein Zufall, dass auch die Ich-Erzählerin in diesem 2011 in Italien erschienenen Roman Elena heißt. Nicht nur die Leidenschaft fürs Schreiben hat sie mit der Autorin gemeinsam, auch die Herkunft aus Neapel. Doch der Armut ihrer Kindheit im Rione, einem prekären Stadtviertel, ist Elena längst entflohen. Als wir sie im Prolog kennenlernen, ist sie eine alte, gut situierte Frau, die in Norditalien lebt. Doch ihre geniale Freundin Lila, die sie seit über 60 Jahren kennt, ist verschwunden. Für Elena keine Überraschung.
Und da ich sie gut kenne, oder zumindest glaube, sie zu kennen, bin ich fest davon überzeugt, dass sie einen Weg gefunden hat, nicht einmal ein Haar auf dieser Welt zurückzulassen. Nirgendwo.
Was ist das für eine Frau, der Elena das perfekte Verschwinden zutraut? Raffaella Cerullo, für Elena heißt sie Lila, ist mindestens ein so großes Mysterium wie die Person hinter dem Pseudonym Elena Ferrante. In Italien rätselt die Literaturwelt schon seit der Veröffentlichung ihres ersten Romans 1992, wer diese Bücher schreibt, die so ungeschönt und packend erzählen von Mutterschaft und Freundinnen, von Sex und Liebe. Feministische Romane? Durchaus. Sie zeigen, dass wir von Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern noch weit entfernt sind. Das betont Elena Ferrante auch in den wenigen schriftlichen Interviews, die sie gibt. Wie hier 2016 im Spiegel.
Wir Frauen müssen zu vieles zusammenhalten. Familie, Kinder, alternde Eltern, Arbeit, Karriere, die Pflege unseres Körpers, emotionale Erschütterungen, körperlichen Verfall. Die Welt ist noch immer ganz auf die Bedürfnisse, die Leiden und das Wohl der Männer ausgerichtet.
Der internationale Durchbruch gelingt Elena Ferrante mit L'amica geniale, meine geniale Freundin. 2013, als das einflussreiche Literaturmagazin New Yorker den Roman und seine Autorin quasi über Nacht berühmt macht, mit einem begeisterten Essay. Damit beginnt das Rennen der internationalen Verlage um die Rechte für Übersetzungen der vierbändigen Reihe. Inzwischen ist die neapolitanische Saga in 42 Sprachen übertragen. Über 15 Millionen Bücher sind verkauft. Und seit 2018 hat eine TV-Serie Meine geniale Freundin noch bekannter gemacht.
Ihr Mädchen ist einfach in allem gut, fächerübergreifend. Reden Sie mit Ihrem Ehemann, bringen Sie ihn zur Vernunft.
Und wieso sollte deine Schwester zur Schule gehen, ein Mädchen?
Sie ist in dem Viertel die Schlauste. Frag alle, frag, wer die Schlauste hier ist.
Reno, basta.
Aber meinst du nicht...
Basta! Ich will nichts mehr über diese Schule hören!
Einen Bildungsroman in Mono, nicht Stereo, hat der New Yorker meine geniale Freundin genannt. Denn das Buch erzählt davon, wie unterschiedlich sich die Leben von Elena und Lila entwickeln. Der einen bleibt selbst die Mittelschule trotz ihrer Brillanz verwehrt, weil die Schusterfamilie sich eine Tochter ohne Arbeit nicht leisten kann. Die andere wird studieren, durch Fleiß und gute Noten dem Rione und Neapel entkommen. Wie Elena Ferrante diese Lebenswege in Worte fasst, ist ein kunstvoller Balanceakt. Raue, schnelle Dialoge wechseln sich ab mit szenischen Beschreibungen, die das Rione mit seinen Gassen, Läden, Leuten lebendig werden lassen. Und gerade in diesem Nachdenken über Herkunft und Aufstiegschancen, Ungleichheit und Solidarität liegt die universelle Qualität dieser Bücher, die längst neue Klassiker sind.
Anne Kolig über Elena Ferrantes Roman Meine geniale Freundin. Er hat 488 Seiten und kostet als Taschenbuch im Surkamp Verlag 11 Euro. In unserer DLF-Audiothek finden Sie diesen und alle anderen Beiträge der Reihe Sommerklassiker zum Nachhören. Feuilleton. Das war lange der Kulturteil in der gedruckten Zeitung. Doch seitdem es das Internet gibt, werden klassische Feuilleton-Debatten auch im Netz geführt. Auf Twitter zum Beispiel, auf dem Feuilleton-Blog 54 Books oder auf Instagram. Die beiden Wissenschaftler Christoph Winter und Oliver Ruf haben jetzt einen 400 Seiten starken Sammelband über das Feuilleton der Gegenwart herausgebracht. Small Critics heißt er. Christoph Winter war bei mir im Studio und ich habe ihn als erstes gefragt, was verstehen Sie unter Small Critics, also kleine Kritiken?
Wenn man über das Phänomen der Small Critics sprechen will, dann glaube ich, müsste man zuerst sich darüber klar werden, was eigentlich Feuilleton ist. Denn dieser Begriff, der Begriff der Small Critics, hängt sehr zusammen mit dem Feuilleton-Begriff. Und da unterscheidet man zwischen der kleinen Form des Feuilletons und zwischen der Schreibweise. Und interessant für den Zusammenhang der Small Critics ist die Schreibweise. Also eine bestimmte Haltung, sich Gegenständen der Kultur, der Gegenwart, auch Gegenwartsdiskursen zu nähern. Small Critics sind, transmedial vermittelte Kommunikationseinheiten, die sich eben unter Zuhilfenahme eines feuilletonistischen Zugriffs mit Kultur beschäftigen.
Wie konkret sieht das dann aus? Können Sie ein Beispiel geben?
Das hat ganz unterschiedliche Ausprägungen, Beispiel Twitter. Wenn zum Beispiel, wie vor ein paar Jahren geschehen, Sascha Stanisic sich darüber aufregt, dass Peter Handke den Literaturnobelpreis bekommt. Und von den Feuilletons wird dieses Twittern von Sascha Stanisic aufgenommen. Und er regt eigentlich durch seine Twitter-Aktivität die Debatte in den Feuilletons an und geht dann wieder darauf ein, was in den Feuilletons passiert.
Das Feuilleton der Gegenwart funktioniert ja ganz anders als noch vor einigen Jahrzehnten. Also 2001, da lief die letzte Folge der berühmten Literatursendung Das literarische Quartett mit Marcel Reich-Ranicki. Was hat sich seitdem im deutschsprachigen Feuilleton gerade mit Blick auf Bücher verändert? Wo gibt es Konstanten, aber wo gibt es gravierende Unterschiede?
Also ich glaube, eine Konstante ist, dass Literaturkritik nach wie vor eines der Hauptgeschäfte des Feuilletons ist, egal ob im TV, im Radio oder in der Zeitung. Ich glaube aber, dass das Themenspektrum, und das wäre jetzt der Unterschied, viel diverser geworden ist, weil wir plötzlich Laienkritikerinnen und Kritiker erleben, die über Science-Fiction-Formate oder Fantasy-Formate sprechen, die vielleicht schon aus Platzgründen und weil sie auch sehr spezifisch sind, gar keinen Platz mehr im klassischen Zeitungs- oder Radiofeuilleton finden. Und in dem Plattformen wie YouTube, Twitter oder Instagram oder vielleicht auch TikTok Raum zur Verfügung stellen, können dort viel, viel mehr Themen auf eine andere Art und Weise bearbeitet werden.
Nehmen wir doch mal in den Blick die Tage der deutschsprachigen Literatur. Es gibt jedes Jahr unter dem Hashtag TDDL eine lebhafte Diskussion auf Twitter,
Man kann sagen, dass in Klagenfurt vor allem die Texte diskutiert werden. Und auf Twitter sind es oft weniger die Texte, sondern eher die Jury-Diskussionen an sich, die Gegenstand der Debatte sind. Was gewinnt denn die, ich sage mal, herkömmliche Literaturkritik durch den Dialog im bzw. mit dem Netz?
Naja, ich weiß gar nicht, ob das, was dann da auf Twitter stattfindet, noch Literaturkritik ist. Es ist eher sowas wie eine Literaturkritik zweiter Ordnung, nämlich dass jetzt nicht mehr die Literatur kritisiert wird, sondern die Kritikerinnen und Kritiker. Also man schaut, wie performt Klaus Kassberger heute. Das sind also sozusagen vor allem schöne Momente, weil die Userinnen und User auf Twitter selbst in die Rolle des Kritikers, der Kritikerinnen schlüpfen können, ohne die Texte natürlich gelesen zu haben, sich aber dabei auf andere Texte, nämlich die Texte der Jurorinnen und Juroren zu beziehen. Und das ist natürlich was, wo ich glaube, dass das den Leuten wahnsinnig Spaß macht, weil dann können sie ihre eigenen Pointen einbringen. Dann können sie die Texte, die da im TV ausgestrahlt werden oder über den Stream weiterschreiben. Ich möchte nicht in der Rolle eines Klagenfurt-Jurors stecken, denn ich glaube, dass das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu Verunsicherung führen könnte. Ich weiß ja nicht, mit welchen Egos die da rangehen, aber wenn ich mir überlege, dass ich als Beobachter die ganze Zeit beobachtet werde und im Grunde alles diskutiert werden kann, von der Farbe meines Hemdes über die letzte Zote, die ich da gerissen habe, glaube ich, verändert das auch das Sprechen vor Ort. Ich glaube, der Eventcharakter rückt stärker in den Vordergrund. Jetzt werden ganz pessimistische Kulturkritikerinnen und Kulturkritiker natürlich sagen, also na, da geht es ja aber nicht um das Event, sondern da geht es um Literatur. Aber ich glaube, da kann man sagen, naja, so war das nie. Da ging es immer schon um das Event, um sozusagen die Produktion der eigenen Kritikerpersönlichkeit.
Aber könnte man es nicht doch auch positiv gewendet so sehen, dass wir hier auf Twitter so etwas haben wie ein Eichmaß, ein Korrektiv, das im besten Fall die Diskussionen in Klagenfurt beeinflussen kann? Also zum Beispiel Klaus Kassberger, er ist ja auch Teil der Twitter-Community, der dann als Juror eben dort teilnimmt.
Da müsste man jetzt vielleicht mit Klaus Kassberger sprechen, ob er abends Twitter liest und sozusagen die Performance für den nächsten Tag vorbereitet. Also wie sich selbst überprüft, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Korrektiv ist vielleicht ein zu starker Begriff, aber es zieht eine zusätzliche Ebene ein. Und das ist dann wiederum interessant für Leute wie die Autorinnen und Autoren des Bandes, die also sozusagen darauf schauen, wie wird mit Literatur umgegangen, wie wird mit Kritik umgegangen. Ob das jetzt wirklich einen konkreten Einfluss auf das Geschehen vor Ort hat, also vielleicht ja, aber vielleicht ist der weniger stark, als man geneigt ist zu meinen.
Blicken wir 20 Jahre in die Zukunft. Was erwartet uns dann? Was denken Sie, wie sieht das Feuilleton dann aus?
Ich glaube, die verschiedenen Feuilleton-Öffentlichkeiten, also diejenigen, die sich vor allem für Debatte interessieren, diejenigen, die sich vor allem für Literaturkritik oder Rezension interessieren, die, die sich so wie ich für das Abseitige interessieren, werden stärker mit dem jeweiligen Material bedient werden können, weil man es vielleicht auch durch digitales Monitoring zielgruppengerechter versenden kann. Und ich glaube, das Feuilleton wird sich so wie alle anderen Ressorts der Zeitung darauf einstellen und die jeweiligen Beiträge und Artikel zielgruppengerechter versenden.
Christoph Winter, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Christoph Winter über den Band Small Critics zum transmedialen Feuilleton der Gegenwart. Zusammen herausgegeben hat er ihn zusammen mit Oliver Ruf. Erschienen ist Small Critics im Verlag Königshausen und Neumann. 404 Seiten, 48 Euro. Bevor der Büchermarkt für heute zu Ende geht, noch eine Meldung. Heute erreichte uns die Nachricht vom Tod der polnischen Schriftstellerin und Auschwitz-Überlebenden Sophia Posmisch. Sie ist als Angehörige des polnischen Widerstandes gegen die deutsche Besatzung 1942 mit 18 Jahren nach Auschwitz und später in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert worden. Zu ihren bekanntesten Werken gehört die Erzählung Christus von Auschwitz. Sophia Posmisch ist in Warschau im Alter von 98 Jahren gestorben. Morgen begrüßt sie hier meine Kollegin Wiebke Poromka und morgen um diese Zeit wissen wir bereits, an wen der diesjährige Georg-Büchner-Preis geht. Für heute verabschiedet sich Nora Karches.